Fangen wir mal einfach mit A an. Die ganz banale Frage, wie sozial sind soziale Medien? Dieser Name wird immer wieder verwendet, obwohl wir alle eigentlich wissen, dass diese sozialen Medien weder sozial im Sinne von freundlich zum Teil sind. Wir kennen alle das Problem des Mobbing in der Schule, im Kollegenkreis. Wir kennen auch die entsprechenden Missbräuche in dem Bereich von Rechtsextremismus. Und wir wissen aber eben auch, dass andererseits die sozialen Medien eben nicht so sozial sind, dass sie über die Gesellschaft gleich verteilt sind. Das heißt, und das ist schon mal der erste ganz wichtige Punkt in meinen Augen, die sozialen Medien erreichen eine ganz bestimmte Zielgruppe. Und das wissen wir, das wissen Sie, das muss ich nicht vertiefen, wer das ist. Aber man muss das immer wieder im Hinterkopf behalten. Wenn man soziale Medien nutzt, dann spricht man gegebenenfalls eine sehr eng umgrenzte Zielgruppe an. Der zweite Punkt ist nicht mehr so ganz einfach, weil ein Wissenschaftler über Wahrheit redet. Auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist das ja immer wieder diskutiert worden. Was ist Wahrheit? Da gibt es von mir eine ganz klare Aussage dazu. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt nicht die Wahrheit. Alles, was Wissenschaftler herausfinden, ist nur so lange richtig, bis es im Grunde genommen von jemand anderem widerlegt worden ist. Das heißt, wir müssen immer davon ausgehen, dass alles subjektiv ist, alle Wahrnehmung ist subjektiv, aber auch das, was wir sagen, subjektiv. Und das spielt natürlich eine ganz große Rolle, gerade wenn es auch um die Nutzung von sozialen Medien geht, vor allem dann, wenn wir auch da eine Begrenzung der Zeichenzahl wie bei Twitter haben. Das heißt, wir reden hier immer über auch verkürzte Wissenschaft, wenn sie entsprechend wiedergegeben wird. Das gilt natürlich auch für Sie, wenn Sie soziale Medien nutzen. Sie können nicht eine extrem lange Mitteilung mit allem Wenns und Abers und allen Vorläufigkeiten verfassen. Aber dennoch, und dazu komme ich später noch, entbindet Sie das nicht davon, die sozialen Medien zu nutzen, aus dem Grund, weil sie eben extrem verbreitet sind. Stichwort oder Punkt 4, selektive Wahrnehmung. Das kennen Sie auch sicherlich alle, entweder aus Ihrer Ausbildung oder weil Sie schon mal was davon gehört haben. Der Mensch liest und hört primär das, was seine eigene Meinung unterstützt. Das hat schon ganz früh die Kommunikationsforschung, die Medienforschung herausgefunden, dass CDU-Wähler primär CDU-Veröffentlichungen und Nachrichten lesen, wo es um ihre Partei geht. Und das kann man über alle Bereiche streuen. Die Frage ist, wie kann man das durchbrechen? Weil die Polizei will ja auch hier und da mal Leute erreichen, die unter Umständen nicht ihre Freunde sind oder nicht speziell oder ständig auf sie draufschauen. Das ist eine wichtige Frage, die ich hier nicht beantworten kann, weil da geht es auch um die Frage, wie kann man möglicherweise mit Provokationen oder wie kann man überhaupt erreichen, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Der Punkt 5. Ja, auch das haben Sie sicherlich schon mal gehört. Man kann nicht kommunizieren. Das alles, was Sie tun, ist Kommunikation. Das stammt von Watzlawick. Das heißt, auch wenn Sie nicht reagieren, wie beispielsweise die Polizei in Bochum in der jüngsten Zeit auf einen Vorfall, wo Racial Profiling vorgeworfen worden war, dann ist das auch eine Reaktion. Man kann nicht kommunizieren. Alles, was im Grunde genommen gesagt wird, wird wahrgenommen, aber eben auch das, was nicht gesagt wird. Und das ist auch ganz wichtig für die Frage, wozu nimmt man gegebenenfalls Stellung, reagiert man auf etwas oder hält man sich zurück? Die Punkte 6 und 7 sind sehr komplex. Was darf die Polizei in den sozialen Medien und was dürfen Dritte, also was darf die Polizei selbst tun, wenn sie kommuniziert und was dürfen Dritte, wenn sie beispielsweise Handyaufnahmen fertigen. Da habe ich tatsächlich in der längeren Version des Handouts ein bisschen mehr zu geschrieben, weil das beides im Moment strittig ist. Es ist zum einen strittig, wie weit die Polizei eben gehen darf. Ich will nur mal ein paar Stichworte aus dem erweiterten Handout nennen, die Sie vielleicht überraschen werden. Beispielsweise, die Polizei ist keine Grundrechtsträgerin. Der einzelne Beamte natürlich schon, aber als Institution hat die Polizei keine Grundrechtseigenschaft. Sie hat auch keine Meinungsfreiheit deshalb. Das heißt, alles das, was die Polizei oder was Sie für die Polizei entsprechend kommunizieren, muss eben sachlich neutral und richtig sein. Und Sie dürfen auch nicht da Partei beziehen, für wen auch immer. Das ist nicht zulässig. Und Sie können sich auch nicht zu jedem beliebigen Thema äußern. Das ist auch schon mal kontrovers diskutiert worden, vor allen Dingen bei Bildern mit Polizeibären oder die watschelnden Enten über die Straße, die dann einige Polizeibehörden entsprechend getwittert oder mitgeteilt haben. Das ist ein schwieriger Bereich, die watschelnden Enten, die dann von der Polizei gerettet wurden, das würde ich tatsächlich noch als zulässig erachten, weil da ja polizeiliches Handeln, wie wir es aus dem Alltagsgeschehen immer wieder kennen, thematisiert wird. Aber es gibt anderes, wo man sich zurückhalten sollte. Gebot der Sachlichkeit. Ein ganz wichtiger Punkt, Kritik an staatlichen Stellen. Das heißt, wenn an Ihrer Institution oder an dieser Behörde, für die Sie tätig sind oder in diesem Bereich Kritik geäußert wird, dann ist das zulässig. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, staatliche Institutionen können und dürfen kritisiert werden. Und von daher ist das zulässig. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, die Deutungshoheit von polizeilichem Handeln liegt nicht bei der Polizei. Das spielt bei dem Punkt B, Polizeigewalt, nochmal eine Rolle, sondern die Deutungshoheit über polizeiliches Handeln liegt bei der Gesellschaft und damit im Diskurs innerhalb der Gesellschaft, an dem sich die Polizei beteiligen kann und, wie ich gerade schon sagte, eigentlich auch beteiligen muss, um eben Missverständnisse entsprechend aufzuklären. Zu dem Punkt 7, ja, was dürfen Dritte, also Stichwort Handyaufnahmen, die wir ja in der jüngsten Zeit in einer großen Anzahl gehabt haben, gerade eben auch bei Polizeigewalt, wo Personen unmittelbar daneben oder etwas entfernt mit ihrem Handy das Ganze aufzeichnen. Ich habe mal durchaus mit einem Stückchen Ernst gesagt, eigentlich sollte die Polizeiführung dankbar dafür sein, dass diese Handyaufnahmen gemacht werden, weil es gibt ihr die Möglichkeit, hinterher die Situation aufzuarbeiten. Und zwar so aufzuarbeiten, wie sie ihre eigenen Kameras, Bodycams oder auch andere Kameras, die sie einsetzen, vielleicht nicht gesehen haben. Und das hilft dann eben auch zum Stichwort Fehlerkultur, wenn man einen Einsatz aufbereitet, das eben entsprechend kontrovers, aber umfassend zu tun. Ansonsten wissen Sie auch, das Bundesverfassungsgericht hat 2015 schon entschieden, dass zu Beweissicherungszwecken Handyaufnahmen zulässig sind. Das heißt, immer dann, wenn der Verdacht einer Straftat besteht, der Verdacht, das kann eine Straftat sein, dann dürfen Handyaufnahmen gefertigt werden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, die Frage, darf das Handy danach konfisziert werden? Das ist strittig im Moment. Da spielt ja eine große Rolle das sogenannte Recht am eigenen Wort, die Vertraulichkeit des Wortes. Da habe ich Ihnen in dem Handout eben auch geschrieben, dass im Moment ein Anwalt im Mai diesen Jahres zum Bundesverfassungsgericht gegangen ist. Im Moment gilt noch der Grundsatz, dass dann immer dann, wenn eine faktische Öffentlichkeit gegeben ist, dieses Recht oder diese Vertraulichkeit des Wortes keine Rolle spielen kann. Das heißt, wenn das Gespräche zwischen Polizeibeamten und einem zu Verhaftenden beispielsweise sind, wo der Verhaftete selbst sagt, er ist einverstanden, oder wo das so ist, dass im Grunde die Öffentlichkeit das alles mitbekommt, dann kann das diese Vertraulichkeit des Wortes nicht geltend gemacht werden. Das alles ist im Moment im Umbruch, meines Erachtens richtigerweise. Dennoch bleibt das Problem bestehen, dass immer wieder Polizei Handys konfiszierten erst nach vielen Wochen herausgibt. Das ist rechtlich unzulässig. Es muss, wenn, dann unmittelbar und sofort im Grunde genommen das Video gesichert werden und rausgegeben werden. Und jetzt kommt der Anwalt, der Strafverteidiger in mir durch. Dieses Handy muss auch so gesichert werden, dass es hinterher für ein etwaiges Verfahren vollumfasslich zur Verfügung steht. Das heißt, es darf weder gekürzt werden, noch dürfen Teile davon im weiteren Verlauf verloren gehen oder vielleicht sogar das ganze Handy aus Versehen gelöscht werden. Die Amerikaner haben das Problem anders gelöst. Inzwischen kann dort jeder, der Polizeieinsätze mit einem Handy aufnimmt, sofort und unmittelbar diese Aufnahmen auf einen externen Server hochladen, der von dem Zugriff der Polizei geschützt ist, damit die Dinge hinterher für ein Strafverfahren verwendet werden können. Kommen wir zum Punkt B. Polizei, Gewalt. Polizei, immer mehr Gewalt. Das ist ja auch eine Aussage, die immer wieder die Runde gemacht hat in den vergangenen Wochen. Dankenswerterweise hat der Sprecher der Polizei in München das vor einiger Zeit relativiert und eben gesagt, wir merken keinen tatsächlichen Anstieg, sondern es ist eine gefühlte Wahrnehmung. Und das, glaube ich, ist auch tatsächlich der Fall. Wir haben insgesamt einen raueren Umgangston in der Gesellschaft. Ja, wir haben auch mehr Auseinandersetzungen. Aber ich glaube nicht, dass es immer mehr Gewalt gegen die Polizei gibt. Die Frage, ob immer mehr Gewalt durch Polizei, kann ich genauso gut eben mit Unwissen beantworten, weil das, was Tobias Singelstein vor 2 Jahren untersucht hat, war eben eine Stichprobe, war eine Auswahl. Das sagt überhaupt nichts über einen längeren Zeitraum aus, den wir untersuchen müssten. Das heißt, diese quantitative Aussage ist im Grunde genommen auch relativ wenig belanglos in meinen Augen. Wichtiger ist das, was danach kommt, nämlich einerseits die Einsicht, Gewalt ist immer interaktiv. Das wissen wir, ich bin ja nicht nur Jurist, sondern auch Erziehungswissenschaftler, dass immer dann, wenn es zu Konflikten kommt, das eine gegenseitige Geschichte ist. Das heißt, es ist immer ein Geben und Nehmen, es ist immer interaktiv und es gibt keine Gewalt, die allein für sich im Raume steht, weder eine unmotivierte noch eine Gewalt, wo nicht irgendetwas vorangegangen ist. Und wenn wir das Beispiel psychisch Kranke nehmen, auch dort gibt es Hintergründe, die nur oftmals leider eben nicht entsprechend erkannt werden. Ja, Sie haben vielleicht, wenn Sie meinen Twitter-Account verfolgen, die Diskussion zwischen Sebastian Fiedler und mir vor einiger Zeit verfolgt, wo er behauptet hat, wir haben 99% rechtschaffene Polizeibeamte in Deutschland. Das mag so sein. Übrigens mag ich auch den Begriff rechtschaffende Polizeibeamte, denn sie schaffen ja tagtäglich Recht, also nicht nur rechtschaffend, sondern auch rechtschaffend. Aber wenn Sie mal hochrechnen, 1% sind dann immerhin noch 3.000 und gerade heute, ich bin an der Ostsee, steht in der Ostsee-Zeitung ein längerer Artikel, dass der Innenminister hier bekannt gegeben hat, dass in den letzten 2 Jahren 133 Polizeibeamte wegen verschiedensten Delikten, die Zeitung hat sogar von clanähnlichen Delikten gesprochen, gegen die Disziplinarverfahren eingeleitet worden sind. Das ist tatsächlich ziemlich genau pro Jahr dieses 1% bei 6.000 Beamten in Mecklenburg-Vorpommern. Warum ist das nicht genug? Nun, es ist deshalb nicht genug, weil Polizei eben eine staatliche Institution ist, die ganz hohes Vertrauen in der Bevölkerung besitzt. Das ist immer noch so, das soll auch so bleiben. Und deshalb müssen wir alle, Sie und ich, das dran setzen, dass im Grunde genommen dieses hohe Ansehen in allen Teilen der Gesellschaft bleibt. Und da haben wir tatsächlich im Moment ein gewisses Problem, dass gerade auch in den Teilen der Gesellschaft, die soziale Medien besonders stark nutzen, das Ansehen zunehmend sinkt. Sie kennen die Gründe dafür. Da muss nachgelegt werden, da muss die Polizei transparenter, offener werden. Stichwort Fehlerkultur und auch Umgang mit erkannten Problemen in ihren eigenen Reihen. Warum ist Polizeigewalt anders? Man kann sagen, okay, das macht keinen Unterschied, ob jetzt ein Polizeibeamter eine Ohrfeige gibt, der Fall, der in den letzten Tagen diskutiert worden ist, oder ob ein Jugendlicher einem Polizeibeamten eine Ohrfeige gibt. Ja, das macht natürlich leider doch einen Unterschied. Zum einen, weil wir bei Polizei immer davon ausgehen müssen, dass sie auf dem Boden des Rechts steht und diesen Boden eben auch nicht verlässt. Und sie ist Repräsentant des Staates. Sie hat das Gewaltmonopol und daher muss sie sich ganz besonders im Grunde genommen immer wieder umgangssprachlich formuliert oder müssen sich die Kollegen am Riemen reißen. Das heißt, sie müssen ganz hohe Standards an ihr eigenes Handeln anlegen. Da kann auch mal, wie das ein Innenminister in diesem Kontext formuliert hat, jemandem die Hand ausrutschen. Ganz klar, das ist menschlich, aber dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Tue ich das sofort relativieren und sagen, naja, das ist ja alles nicht so schlimm? Oder mache ich deutlich, dass auch Polizeibeamten Menschen sind, die Fehler machen und dass ich als Innenminister oder als Polizeiführer alles daran setze, das eben aufzuklären? Und in dem Fall wäre mir beispielsweise zum Beispiel schon eine Entschuldigung des Polizeibeamten, dem diese Hand rausgerutscht ist, hätte mir das schon genügt. Dann hätte man auch in einem eventuellen späteren Ermittlungsverfahren das im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleiches relativ schnell einstellen können. Also Polizeigewalt ist tatsächlich anders, wird auch in der Gesellschaft anders wahrgenommen. Das ist in etwa so, wie wenn wir feststellen, ob eben Gewalt von einem demokratischen Staat ausgeht, illegitime Gewalt, Stichwort Vietnamkrieg, da ist auch immer wieder gesagt worden, ja, warum bewertet ihr denn die Gewalt der USA anders als die Gewalt von anderen Seiten. Ja, nun, weil eben die USA und weil auch wir einen gewissen Anspruch an unser eigenes Handeln stellen. Den Punkt 5 will ich auch nur kurz ansprechen, weil die Aufsätze, die dazu auch auf Deutsch erschienen sind, sind auch in dem Handout verlinkt. Wir haben vor einigen Jahren mal untersucht, warum kommt es denn zu solchen Auseinandersetzungen. Das war eine internationale Studie in 12 Ländern und haben da verschiedene Faktoren herausgefunden, in denen beispielsweise auch individuelle Aspekte eine Rolle spielen, die Tagesform eines Beamten eine Rolle spielt, aber auch strukturelle Faktoren. Das sollte der, der sich dafür interessiert, einfach mal nachlesen, weil ich glaube, ganz erhellend ist, wenn man nicht von vornherein den Weg geht und sagt, okay, wir negieren das alles, was dort geschieht, sondern wir versuchen, Erklärungsansätze zu finden. Und da können die Ergebnisse, die wir damals herausgefunden haben, durchaus hilfreich sein. Der Punkt 6 ist mir persönlich ganz wichtig. Sie sehen es ja schon an dem zweiten Satz unter Punkt 6, warum George Floyd nicht hätte sterben müssen. Er wäre nicht gestorben, wenn die 5 oder 6 Kolleginnen und Kollegen, die drumherum gestanden sind, interveniert hätten. Wenn sie schlichtweg den Beamten, der auf ihm gekniet hat, nach 1 oder 2 Minuten weggezogen hätten. Das ist leider ein Problem, was wir auch in Deutschland immer wieder sehen. Und zwar sowohl in den Fällen, die ich als Strafverteidiger zu Gesicht bekomme, als auch in den Fällen, die über die sozialen Medien mit Videos transportiert werden. Hier würde ich mir tatsächlich mehr Zivilcourage von den Kolleginnen und Kollegen wünschen, die merken, dass jemand, dass ein Kollege oder eine Kollegin sich nicht mehr im Griff hat und entsprechend die Grenzen überschreitet. Und vor allen Dingen dann, wie wir ja alle wissen, die wir mal für die Polizei gearbeitet haben, Sie wissen ja, ich war ja 10 Jahre lang Rektor einer Polizeihochschule, wir haben damals dort den lagebedingten Erstickungstod näher untersucht, als erste Einrichtung in Deutschland, und haben herausgefunden, dass eben dieses Problem ganz oft besteht, wenn eben Menschen verhaftet werden, auf den Bauch gelegt werden und man ihnen hinterher dann quasi auf den Rücken steigt mit 1 oder 2 Personen. Daher ist auch der Grundsatz entstanden, dass bei Verhaftungen sofort, wenn jemand fixiert ist, er aufzustellen ist. Wir haben leider immer noch und fast jede Woche oder jeden Monat Fälle, wo das missachtet wird und wo es dann immer wieder auch mal zu Todesfällen kommt. Das heißt, hier ist einfach dann das gemeint, was unter 9 da noch angesprochen wird. Ich springe mal kurz dorthin. Langsames und schnelles Denken. Kahnemann hat das, und wir haben das in einem Aufsatz, Frau Jordan und ich, auch mal dargestellt, sehr schön unterschieden zwischen langsamem Denken, wenn ich mir überlegen kann, was ich tue, wenn ich Zeit habe, wenn ich, was immer wieder den Juristen vorgeworfen wird, über einen Fall brüten kann und dann mit der Erklärung komme, oder wenn ich wie Polizeibeamte in einem Einsatz schnell handeln muss, schnell denken muss. Und dieses schnelle Denken hat eben immense Nachteile. Und da ist es eben so, dass diejenigen, die ein bisschen abseits stehen und das Ganze beobachten, eher die Chance haben, nochmal diese Schiene des rationalen Nachdenkens einschieben können, ein bisschen langsamer denken können als der, der schon in einer Handlungsspirale ist. Und von daher empfehle ich auch das nochmal nachzulesen, weil es ganz eindrücklich eben schildert, wie möglicherweise bei diesem schnellen Denken und bei diesem schnellen Handeln Fehler gemacht werden. Den Punkt 7, das, was Raphael Beer vor kurzem in einem Interview genannt hat, die Einzelfalle, bezieht sich auf das, was diskutiert worden ist, sind das alle Einzelfälle von Polizeigewalt. Das hat ja inzwischen sogar der Innenminister in Nordrhein-Westfalen, der ja nun weiß Gott kein Liberaler ist, entsprechend relativiert. Und ich glaube, wir können alle inzwischen sagen, das sind keine Einzelfälle mehr von Polizeigewalt. Die Frage, ist das strukturell? Haben wir ein strukturelles Problem im Bereich von Rechtsextremismus und im Bereich von Polizeigewalt? Und da sage ich im Gegensatz zu einigen Kollegen, nein, wir haben kein strukturelles Problem mit Rassismus in der Polizei, wir haben kein strukturelles Problem mit Polizeigewalt, aber wir haben ein strukturelles Problem im Umgang mit diesen Fällen und wir haben ein strukturelles Problem in der Verhinderung von solchen Netzwerken, die sich hier eben entsprechend entwickelt haben. Das heißt, dieser Pauschalvorwurf, Polizei ist rassistisch, geht an der Sache vorbei. Aber der Vorwurf, da nicht genügend Prävention zu betreiben, nicht genügend hinzuschauen, der ist sehr wohl berechtigt und muss meiner Meinung nach auch ernst genommen werden. Und das bezieht sich auch auf den Punkt 10, der sogenannte Widerstandsbeamte. Ich war lange genug auch in Polizeirevieren unterwegs und habe lange genug mit Polizeibeamtinnen und Beamten weltweit gesprochen. Alle kennen dieses Phänomen. Alle wissen, dass es auf ihrem Revier, auf ihrer Wache ein, zwei, drei Beamte gibt, die immer wieder in Auseinandersetzungen geraten, die immer wieder durch blöde Bemerkungen auffallen, durch kleine Witze, frauenfeindliche, fremdenfeindliche Witze. Das wird geduldet. Ich will das jetzt nicht vertiefen, Chorgeist in der Polizei, sondern ich will darauf hinweisen, dass dieses Phänomen, auch wenn es um einzelne Reviere geht, wo wir immer wieder solche Fälle haben, sehr wohl polizeilich bekannt ist und wo reagiert werden muss. Es muss reagiert werden, beispielsweise mit einem Rotationssystem, wo eben Beamtinnen und Beamte nicht so lange in bestimmten Problembereichen bleiben sollten. Gut, gucken wir auf die Uhr, bin aber, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Bodycams, ja, auch hier wieder der Vergleich zur Polizei. Es gibt inzwischen hunderte von Studien zur Wirksamkeit von Bodycams, auch in Deutschland. International ist es relativ ernüchternd. Das Fazit ist, sie bewirken nicht wirklich etwas, weder bei den Personen, die aufgenommen werden, noch bei den Beamten, die sie benutzen. Wir haben in Deutschland noch die Besonderheit, dass die Kolleginnen und Kollegen selbst entscheiden können, wenn sie die Bodycam einschalten. In meinen Augen ein Webfehler. Das wird in jedem späteren Strafverfahren dann dazu führen, zu dem Streit, was war denn vorher? Warum haben Sie die Kamera nicht vorher eingeschaltet? Warum haben Sie sie ausgeschaltet? Hier wäre die amerikanische Lösung, eben die Kamera quasi immer mitlaufen zu lassen und entsprechend dann, wenn es nicht zu Problemen gekommen ist, die Aufzeichnung zu löschen. In meinen Augen die bessere. Auch hier kann es durchaus hilfreich sein, die Kamera mitlaufen zu lassen. Und wir haben ja auch einige in den vergangenen Wochen einige Situationen gesehen, wo das hilfreich sein kann. Aber wie gesagt, ich selbst kenne auch mehrere Fälle, wo man Bruchteile solcher Aufzeichnungen hat, wo dann unter Umständen jemand schon am Boden liegt und die Kamera einsetzt. Das ist viel zu spät. Aber auch da können Sie keine Lösung finden, sondern da muss der Gesetzgeber nachbessern. Der Punkt 11, ich habe es indirekt schon angesprochen, oben, Polizei muss sich Kritik stellen. Die Frage ist, wie weit darf diese Kritik gehen? Wie gehen Sie damit auch in den sozialen Medien um? Stichwort, kann man jemanden beispielsweise blocken oder jemanden rauswerfen aus bestimmten Bereichen, der Kritik äußert? Da ist die Schwelle für eine Institution wesentlich höher. Ich selbst habe das bisher im Zusammenhang mit dem Betrieb meines Twitter-Accounts ein einziges Mal getan, nachdem mich ein Vertreter einer Polizeispartengewerkschaft mehrmals auf Twitter als Hetzer bezeichnet hat, habe ich dann doch gesagt, okay, das muss ich mir nicht mehr antun und habe ihn dann schlichtweg entsprechend geblockt. Hier würde ich mir auch ein bisschen mehr, Gelassenheit von Seiten der Polizei wünschen. Das ist auf den sozialen Medien nicht immer einfach, aber Sie müssen sich eben auch vorstellen, dass das viele Menschen tagtäglich, gerade auch junge Menschen, in ihrem Alltag erleben. Und man muss lernen, damit umzugehen, aber das will ich Ihnen jetzt als jemand, der im nächsten Jahr 70 wird, nicht erklären. Das kennen Sie und das wissen Sie besser. Kommen wir zum Punkt C. Struktureller Rassismus, strukturelle Gewalt, das habe ich schon angesprochen. In meinen Augen gibt es das nicht, sondern es ist eben die Frage des Umgangs. Wir haben gute, positive Beispiele in der Polizei, wie man positiv mit Fehlern umgegangen ist. Wir haben auch negative, leider zu viele negative Beispiele. Generell gilt hier eben Transparenz und darüber reden ist im Grunde genommen das A und O. Mir ist vollkommen klar, dass Sie als jemand, der dann für die sozialen Medien verantwortlich ist, in einer extrem schwierigen Situation stecken. Weil Sie müssen einerseits natürlich schauen, was bekommen Sie an Informationen von Ihrem Kollegen, der für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist, was hat gegeben, was die Staatsanwaltschaft zu sagen. Nur sollten Sie das dann eben auch genau so transportieren, um deutlich zu machen, in welchem Problembereich Sie stecken, was Sie sagen können, was Sie nicht mitteilen können und warum Sie etwas nicht können. Und ansonsten vielleicht auch von Ihrer Seite aus durchaus mal hinweisen, dass es ganz sinnvoll ist, dass eine Sache ein bisschen weiter aufgearbeitet wird, ein bisschen mehr Transparenz hergestellt wird, weil damit das Ansehen der Polizei letztendlich wirklich unterstützt wird. Die letzten Punkte gehen so ein bisschen auf das zurück, was ich in den vergangenen Monaten, womit ich mich intensiver beschäftigt habe. Ausgangspunkt war eine Studie, die wir in Bochum gemacht haben, Bochum 4, wo wir inzwischen zum vierten Mal gefragt haben, was sind denn die Ängste der Bochumer, was für Verbrechensfurcht haben sie, wie oft sind sie Opfer geworden im vergangenen Jahr. Das auch im Langzeitvergleich und da gemerkt haben, dass merkwürdigerweise die Ängste ansteigen und dass merkwürdigerweise die Ängste in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung stehen. Das ist nichts Neues. Aber ich habe mich dann wieder nochmal gefragt, wo kommt das denn her? Warum sind die Menschen denn so verunsichert, dass sie in den Bereich der Kriminalität so vieles hinübertragen und dort im Grunde genommen ihre Ängste abladen? Denn das ist meine Erklärung, dass diese Angst vor Kriminalität und damit auch diese Angst in Teilen vor Flüchtlingen im Grunde genommen andere Ängste sind, die die Menschen umtreiben im Moment. Ich habe das in Anlehnung an andere mal wabernde Angst genannt. Also es ist so ein ungutes Gefühl in unserer Gesellschaft im Moment. Es bricht alles weg, was wir an Gewissheiten gehabt haben. Die Ost-West-Konfrontation ist nicht mehr so, wie sie früher war. Die wirtschaftliche Lage ist eine andere geworden. Die Situation im Alter, über unser eigenes Alter, ist unklar. Da ist vieles, was den Menschen Angst macht. Auch für junge Menschen die Frage ihrer eigenen Zukunft. Ich kann den Referenten nicht mehr hören, schreibt gerade jemand. Das sehe ich so nebenbei. Aber da kann ich jetzt, glaube ich, wenig dran tun.
Also ich kann Sie noch gut hören.
Okay.
Vielleicht einmal eine Rückmeldung von allen anderen. Daumen hoch, wenn der Ton noch da ist. Ja, also scheint ein individuelles Problem zu sein. Vielleicht, Erik, kannst du ja helfen, genau einmal verlassen und wieder beitreten.
Okay, also ich denke, das ist etwas, mit dem Sie auch umgehen müssen, weil diese Ängstlichkeit der Deutschen, also die deutsche Angst ist ja inzwischen sogar auch sprichwörtlich geworden international, wird auch so im Englischen verwendet und nicht übersetzt, die sich natürlich auch äußert in der öffentlichen Diskussion und dann ganz oft an polizeilichen Aspekten festgemacht wird, die in Wirklichkeit gar keine polizeilichen Aspekte sind. Und wir wissen das auch aus der Forschung, beispielsweise zur regionalen Kriminalitätsverteilung, wo die Kolleginnen und Kollegen von Ihnen genau wissen, dass die sozialen Ursachen von Kriminalität die entscheidenden sind und nicht Polizeipräsenz oder repressive Maßnahmen da eine Rolle spielen können. Da würde ich mir auch ein bisschen mehr Diskussion und ein bisschen Einschalten der Polizei in die öffentliche Diskussion, auch der Politik gegenüber wünschen, was die eigenen Grenzen anbetrifft. Das geht dann direkt zum Punkt 4 unter C. Die haben die Diskussion Defund the Police im Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd verfolgt. Die ist in Deutschland leider nur in einer bestimmten Facette wahrgenommen worden, nämlich mit der Auflösung von Polizeibehörden. Das kann man in Deutschland nicht ernsthaft diskutieren. Das hat einen konkreten Hintergrund in den USA, wo die Polizeibehörden anders aufgestellt sind. Was vergessen worden ist oder was übersehen worden ist, dass eine Facette dieser Diskussion auch nochmal deutlich gemacht hat, dass die Polizei vieles tut, wo es andere in der Gesellschaft gibt, die dafür eigentlich verantwortlich sind. Soziale Dienste. Oder nehmen Sie das Beispiel Umgang mit psychisch Kranken. Hier sind eigentlich andere als Polizei für verantwortlich. Und wenn wir eine Situation haben, wie wir es im Moment haben, dass 8 von 10 von der Polizei getöteten Personen psychisch krank sind, da muss man hier die Frage stellen, warum werden hier nicht Konsequenzen daraus gezogen und warum bezieht beispielsweise die Polizei nicht stärker Psychiater oder Psychologen in so Situationen mit ein. Aber es gibt viele andere Bereiche, wo die Polizei eben immer wieder zu sozialen Problemen in Nachbarschaften gerufen wird und wo im Grunde genommen eher Sozialarbeit oder auch Gesundheitsfürsorge gefragt wären. Das ist ein Aspekt, den ich ganz wichtig finde. Auch hier wieder eine kleine biografische Notiz. Ich habe, als ich in Heidelberg war, in den beginnenden 90er Jahren die erste Studie zu polizeilichem Alltagshandeln in Deutschland, in Großstädten, durchgeführt und da haben wir herausgefunden, dass ganz vieles Handeln der Polizei eben Hilfeleistungen sind im Alltag neben Verkehr und dass Crime Fighting, also Kriminalitätsbekämpfung, eben nur eine kleine, tatsächlich damals kleine Facette war mit 25%. Das ist etwas, was auch deutlicher gemacht werden muss, diese Servicedienstleistung der Polizei für die Gesellschaft, aber eben auch verbunden genau mit diesem Aspekt, wo sind die Grenzen, wo können andere das gegebenenfalls besser tun. Zum Punkt 3, die WAZ hat, glaube ich, so in der letzten oder vorletzten Woche mal tituliert oder getitelt, vom Freund und Helfer zum Deppen, Klammer auf, der Nation, Klammer zu, hat sie nicht geschrieben, weil die Polizei eben im Grunde genommen von allen Seiten derzeit kritisiert wird. Das hat in meinen Augen auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Warum-Frage zu oft nicht beantwortet wird. Und diese Warum-Frage ist für mich eine Schlüsselfrage polizeilichen Handelns. Ich will da mal eine kleine Anekdote erzählen. Als ich 1992 in Villingen-Schwenningen die Fachhochschule übernahm als Rektor, kamen in den Monaten danach einige ältere Polizeiführer auf mich zu, die entweder an der Hochschule waren oder zu Gast waren, und sagten, das geht ja gar nicht. Ich kann nicht mehr, wenn ich Polizeibeamte und Beamtinnen einsetze, damals haben sie nur Beamte gesagt, nicht erst noch groß erklären, warum ich das mache. Es muss so sein, ich sage, ihr geht dorthin und macht das, und dann gehen die dorthin und machen das. Stattdessen fragen die mich, warum sollen wir das tun? Und da habe ich versucht, ihm deutlich zu machen, dass es nicht nur eine Frage der Generation ist, dass eben junge Menschen vielleicht auch eher erklärt haben wollen, warum sie etwas tun müssen, sondern dass es eben auch eine Frage der Transparenz und des Verstehens ist. Und diese Warum-Frage, die sollte die Polizei auch viel stärker beantworten, wenn wir über Polizeigewalt und die Diskussion darüber reden, also einfach sagen, warum in einer konkreten Situation interveniert wurde und eben dieses Wissen im Grunde genommen dann darüber sich zu besorgen, wenn es nicht vorhanden ist, und dann eben auch transparent rüberzubringen. Ja, die letzten beiden Punkte hatte ich gerade schon angesprochen, Bürger und Polizei. Das ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Die Bürger sind von der Polizei abhängig, muss ich Ihnen nicht erläutern, aber die Polizei ist auch von Bürgern abhängig. Wiebke Steffen, die leider zu früh verstorbene Kollegin aus dem Bayerischen Landeskriminalamt, hat das mal sehr schön untersucht und herausgefunden, dass ohne die Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern, von Zeugen, von Dritten, über 80% der aufgeklärten Straftaten nicht aufgeklärt werden würden. Weil der eigene Aufklärungsanteil der Polizei unter 20% liegt. Das heißt, die Polizei ist angewiesen auf die Mithilfe derjenigen, die eben etwas beobachten, die etwas feststellen und die dann auch hinterher zur Überführung und zur Beweissicherung beitragen können. Deshalb braucht die Polizei die Bürger, und zwar alle Bürger, alle Altersgruppen, auch alle sozialen Schichten, wenn man nicht dann irgendwann mal ganze Bereiche verlieren will und Situationen haben will, wie in den USA, wo im Grunde genommen es tatsächlich dann No-Go-Areas gibt, wo die Selbstjustiz im Grunde genommen um sich greift. Ja, zum letzten Punkt, und damit komme ich zum Ende. Der nervöse Staat, hat ein Kollege jüngst eine Publikation überschrieben, glaube ich, sehr zutreffend. Wir sind im Moment nicht nur, aber auch wegen Corona und allem, was damit zusammenhängt, in einer sehr nervösen Situation. Leider ergreift diese Nervosität auch die Polizei. Die Dinge im Nachgang zu Stuttgart beispielsweise, die jetzt nochmal wieder auch thematisiert werden mit den vielen Verhaftungen, Untersuchungshaftanordnungen, die in meinen Augen nicht ergangen wären, muss man klar zu sagen, wenn das nicht eine so publikumsträchtige Geschichte gewesen wäre. Die haben deutlich gemacht, dass die Polizei sich leider oftmals in meinen Augen zu Unrecht mit dem Rücken an der Wand fühlt und dann in eine Verteidigungsrolle gerät, die nicht gut ist. Und das kann man tatsächlich nur umgehen, indem man diese Nervosität durch Sachlichkeit, durch Ruhe auch immer wieder verdeutlicht. Ich bin mir bewusst, das ist gerade in den sozialen Medien extrem schwierig, wo innerhalb von Minutenbruchteilen die Dinge eine Runde machen können. Aber ich glaube, wir können uns keine nervöse Polizei leisten und auch niemanden, der einen nervösen Twitterfinger hat, den kann ich mir eher mal leisten als Wissenschaftler, als Sie sich das leisten können als Vertreterin des Gewaltmonopols des Staates. Danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.